Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Wir gehen heute wieder auf eine doppelte Zeitreise. Als Tourist lade ich Sie auf eine Tour durch einen Staat ein, den es nicht mehr gibt. Mit der Autorin Helga Finke besuchen wir die Oder-Region in der DDR, von Frankfurt über Eisenhüttenstadt bis zum Werbellinsee. In dem vom Deutschlandfunk am 3. Juni 1975 erstmals gesendeten Feature geht es unter anderem um den für DDR-Bürger visafreien Reiseverkehr nach Polen, um die Eröffnung eines Kombinats und um die Freizeitgestaltung junger Pioniere.
Aber irgendeiner muss doch hier wissen, wo das Kleistmuseum ist. Also so groß ist dieses Frankfurt an der Oder ja schließlich nicht.
Ja, frag doch mal den jungen Mann da vorn.
Aber der wusste es auch nicht. Der war von drüben, wie die Frankfurter sagen. Drüben, das ist hier nicht der Westen. Drüben ist hier Polen, ist schon der auf der anderen Seite gelegene Stadtteil, die ehemalige Dammvorstadt, die heute Chlubice heißt. Zu Hunderten kommen die polnischen Nachbarn heute in die grenznahen Städte der DDR, um einzukaufen. Der visafreie Reiseverkehr hat's möglich gemacht.
So, ich brauche nur Ihren Personalausweis.
Kinder sind noch mit drauf.
So, nur den Ausweis bitte.
Tja, und das sind die nunmehr üblichen Abfertigungsformalitäten hier an der Brücke des Friedens in Frankfurt-Oder für den grenzüberschreitenden Reiseverkehr. Ohne besondere Genehmigung und Formalitäten kann jeder Bürger in das sozialistische Nachbarland reisen. Und selbstverständlich kann der Grenzübergang mit dem Fahrzeug erfolgen.
Wer an einem Samstagvormittag durch Frankfurts einzige Ladenzeile die Karl-Marx-Straße schlendert, begegnet ganzen Familien, die auf Einkaufstour sind. Die Frauen suchen nach Kinderstiefeln, Strumpfhosen oder Haushaltsmaschinen. Die Männer nach technischem Zubehör fürs Motorrad oder den Fernseher. Ein Kommentator aus Ost-Berlin zu diesen Schwierigkeiten.
Diese offene Grenze ist eine große Sache, meine Hörer, die wir uns durch nichts, auch nicht durch gelegentlichen Ärger verderben oder auch nur verkleinern lassen. Wir alle wissen, dass die zum Teil erheblichen Einkäufe der Touristen in beiden Richtungen manche Komplikationen herbeiführen, aber wir können heute auch nach einem halben Jahr feststellen, dass diese Komplikationen durch Angebotsverlagerungen und Verstärkungen gemeistert werden. In jedem Fall, ja, meine Hörer, das ist ein Erfolg, den mancher Pessimist nicht erwartet hatte. Ich glaube, man muss diese Leistung unseres Handels einmal hervorheben. Es gibt im Übrigen Anzeichen dafür, dass viele Einkäufe, die aus der ersten Neugierde getätigt wurden, nun bei weiteren Reisen unterbleiben. Ich persönlich bin überzeugt, dass sich das mit der Zeit einspielen wird.
Inzwischen sind die organisierten Großeinkäufe durch verschärfte Devisenbestimmungen etwas gebremst worden. Aber immer noch darf für 7.000 Zloty jährlich, das sind 2 gute Monatseinkommen, in der DDR eingekauft werden. Ein Büchlein, das jedem Polen ausgehändigt wurde und in dem alle Devisenkäufe feinsäuberlich notiert werden müssen, soll die schlimmsten Auswüchse verhindern. Aber wie überall, Bestimmungen sind dazu da, umgangen zu werden. Also fährt eben jetzt nicht mehr einer aus der Familie zum Einkaufen über die Oder, sondern die ganze Sippe. Mit Kind und Kegel. Denn auch der Einjährige im Kinderwagen hat sein Devisenbüchlein. Was die Reise dadurch mehr kostet, das zahlt der alte Nachbar gern. Er ist froh, wenn man ihm mitbringt, was er haben möchte.
Also jetzt frage ich noch einen nach dem Kleisthaus. Wenn der wieder sagt, nix, nix, also dann fahren wir weiter.
Die Sache mit dem Kleisthaus ist auch nicht so einfach. In der großen Oderstraße, wo der Dichter geboren wurde, ist nur noch eine Gedenktafel zu finden.
Heinrich von Kleist, 1777 bis 1811. Hier stand das Geburtshaus des Dichters, zerstört im faschistischen Krieg 1945.
Das neue Kleisthaus steht am Ende eines weiten leeren Platzes, der einmal Frankfurts Mittelpunkt gewesen ist. Unweit des Rathauses mit seiner schönen gotischen Fassade blieb noch ein spätbarockes Bürgerhaus erhalten. 1715 als Garnisonsschule für Soldatenkinder erbaut. Dort wurde Ende der 60er Jahre eine Gedenkstätte für den Dichter eingerichtet.
Die DDR ehrt in Kleist den kompromisslosen Streiter für Gerechtigkeit.
den heftigen Kritiker des altpreußischen Absolutismus, den begeisterten Patrioten und den Feind jeder nationalen Unterdrückung.
Es klingt ein bisschen nach Papier, was der nette Herr erzählt, aber nach ein paar Minuten lässt er die Besucher allein weitergehen. Es sind nur ein paar wenige, aber sehr stimmungsvolle Räume, deren Besuch allein eine Reise hierher wert ist. Bedachtsam und ohne politische Gewaltsamkeit hergerichtet. Schöner alter Hausrat aus der Zeit. Texte, Bilder und Briefe vermitteln einen anschaulichen Überblick über Leben und Werk Heinrich von Kleists. Darunter findet sich auch der Satz:
Die größten Wunder militärischer Disziplin wurden Gegenstand meiner herzlichsten Verachtung.
Kleist ist zum Klassiker avanciert. Da hat jede Zeile Beweiskraft, mag sie einst auch in ganz anderem Zusammenhang geschrieben worden sein. Der Preuße Kleist ist natürlich nicht gefragt, aber als Antimilitarist soll er nun zu gebrauchen sein. Und das gerade in Frankfurt, einer Stadt, in der das Militär schon immer eine besondere Rolle spielte und noch spielt.
Wir exerzieren täglich wenigstens einmal. Abends gehe ich mit ein paar Kameraden baden. Die besten Schwimmer schwimmen dann durch die Oder, welche jetzt durch den vielen Regen außerordentlich angeschwollen ist.
Es ist eine Kleinigkeit, die verrät, dass es sich hier um einen alten Text handelt. Vom alten Moltke übrigens, als er noch junger Sekundeleutnant war. Heute nämlich ist das Baden in der Oder verboten, wie übrigens auch das Fotografieren, wegen der Friedensgrenze. Früher, als die Oder noch kein Grenzfluss war, gehörte das Land zur Mark Brandenburg. Aber hier, östlich von Berlin, präsentierte sie sich nicht von ihrer Schokoladenseite. Hier gab's kein elegantes Sanssouci und keinen anmutigen Rheinsberger Park. Das ist natürlich auch heute noch zu spüren. Wer durch den Oderbezirk fährt, lernt die Provinz der DDR sozusagen ihre Hinterstube kennen. Diesem Landstrich sieht man heute noch auf Schritt und Tritt an, was er in den letzten Kriegswochen durchgemacht hat, als von hier aus die Truppen Marschall Schukows zum Sturm auf Berlin ansetzten.
Ja, kannst ja sagen, was du willst. Also, ich hätte nicht gedacht, dass wir so flott vorankommen.
Na, eigentlich komisch, wie wenig Autos hier fahren.
Ja, und dabei ist die Straße doch toll, ne?
Aha.
Also jedenfalls für diese Gegend.
Erst wer ein wenig länger hier unterwegs ist und vielleicht auch öfter, kommt dahinter, warum ausgerechnet hier die Straßen so viel besser sind als in der übrigen DDR. Der Bezirk Frankfurt-Oder ist nämlich eine Art Durchgangslager für Truppen und Nachschub aus der Sowjetunion ins deutsche Stationierungsgebiet.
Ach, du lieber Himmel.
Was ist denn?
Ja, da, die Bahnschranke geht runter. Ah. Da werden wir ja eine Weile stehen können.
Du, guck mal, da drüben, das Bahnwärterhäuschen.
Es war kaum größer als ein Hühnerstall, wie Bahnwärterhäuschen eben früher gebaut wurden. Drumherum ein winziger Garten mit ein paar Salatköpfen, Ringelblumen und nackten Stangen, an denen später mal Bohnen heraufklettern sollen. Unter der Tür eine weißhaarige Frau in einer Küchenschürze, die gelangweilt den endlos vorbeirollenden Panzern und anderen militärischen Requisiten nachsah. Und über ihr, so groß, dass es fast die ganze Front dieses Dienstgebäudes zudeckte, ein Schild.
Hier arbeitet ein Kollektiv von hervorragenden Schankenwärtern.
Begonnen hatte die Reise an einem Samstagvormittag. Erste größere Station, Eisenhüttenstadt, 28 Kilometer südlich von Frankfurt-Oder. Auf älteren Straßenkarten liest man noch Stalinstadt und Fürstenberg. Inzwischen wurde aus den beiden Eisenhüttenstadt. Der Name trifft's genau. Die Landschaft ähnelt ganz und gar dem Revier. Hochöfen, Kühltürme und silbrig glänzende Kraftwerkschornsteine.
Auf Beschluss des dritten Parteitages der SED wurde hier am 18. August 1950, dem siebten Todestag Ernst Thälmanns, in dürftiger Krüppelkiefernheide mit dem Bau des Eisenhüttenkombinats und seiner Stadt begonnen.
Drei Jahre später, im Mai 1953, wurde das Kombinat feierlich eröffnet.
Wir sind zu einem feierlichen Staatsakt zusammengekommen. Auf Vorschlag des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland hat die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik die Namensgebung für das Eisenhüttenwerk beschlossen. Der Stadt des Hüttenwerkes, der ersten sozialistischen Stadt der Deutschen Demokratischen Republik, soll die hohe Ehre zuteil werden, den Namen des großen, des genialen Führers der Völker, unseres unvergesslichen Freundes Josef Vissarionowitsch Stalin zu geben.
Dass die Stadt Fürstenberg damals in die in Stalinstadt umbenannte Eisenhüttenstadt nicht einbezogen wurde, erwies sich bald als glückliche Fügung. Denn nur wenige Jahre später konnten beide Städte, Stalinstadt und Fürstenberg, unter dem ehrenvollen und natürlich verpflichtenden Namen Eisenhüttenstadt zur ersten sozialistischen Stadt der DDR vereinigt werden. Inzwischen hat Eisenhüttenstadt fast 46.000 Einwohner. Eine junge und moderne Stadt, nennt es der Reiseführer, und führt als Beweis die hohe Zahl berufstätiger Frauen an.
Der Frauenbeschäftigungsgrad beträgt in Eisenhüttenstadt heute 90% gegenüber 67% vor 9 Jahren.
Das Stadtzentrum unterscheidet sich nicht von anderen Städten, wie sie Anfang Mitte der 50er Jahre entstanden, überall in den Ostblockstaaten. Die Prachtstraße mit Hochhäusern heißt hier Leninallee. Mit einem Mehrzwecktheaterbau, dem Tanzrestaurant Aktivist und dem 6-stöckigen Hotel Lunik.
Aber einkehren können Sie da nicht.
Da sind jetzt chilenische Flüchtlinge drin.
Die freundliche Auskunft bleibt nicht ohne Kommentar.
Ja, ja,
Chilene müsste man sein.
Man ist versucht, einen solchen Stoßseufzer zu verstehen, wenn man von den vielen Vergünstigungen hört, die die DDR den Gästen aus Chile zukommen lässt. Kostenlose Unterkunft und Verpflegung, 15 Mark tägliches Taschengeld, 5000 Mark Starthilfe und bevorzugte Wohnungsbeschaffung. So leicht hatten's und haben's die Eisenhüttenstädter nicht, meinen sie. Auch wenn es in den Reportagen des Ostberliner Rundfunks anders klingt.
Tja, so eine Wohnung, wie wir jetzt im Moment haben, haben wir auch noch nie gehabt.
Na, nun wollen wir doch gleich wissen, Frau Moschner, wo arbeiten Sie und wo arbeitet Ihr Gatte?
Mein Mann arbeitet im Gebläsehaus als erster Maschinist und ich arbeite im ECO in der Verwaltung, in der Wirtschaftskontrolle.
Nun sehe ich aber auf dem Buffet noch ein Bild mit der kleinen Tochter.
Die war so lange in der Kinderkrippe hier in der Wohnstadt. Mhm. Und über ein Jahr untergebracht. Alle beide, ich habe zwei.
Ah, eine zweite, richtig, also eine zweite, ja.
Und das hat mir gut gefallen. Jetzt ist allerdings meine Mutter bei uns und nun besorgt sie die Betreuung der Kinder.
Ist also die Wohnung so groß, dass auch noch die Mutti hier wohnen kann?
Ja,
wir haben insgesamt 2,5 Zimmer mit Bad. Ja.
Das Bad ist vor allen Dingen, was wir uns immer schon gewünscht haben und in unserer alten Wohnung, was wir sehr vermisst haben.
2,5 Zimmer. Für 3 Erwachsene und 2 Kinder. Es ist immer eine Frage, von welchem Ausgangspunkt man das betrachtet. Luxus ist es gewiss nicht. Aber der passt auch nicht hierher. In Eisenhüttenstadt stehen Arbeit und Zweckmäßigkeit so sehr im Vordergrund, dass für die Annehmlichkeiten des Daseins nur wenig Spielraum geblieben ist. Niemand käme auf die Idee, hier bummeln zu gehen oder Schaufenster anzugucken. Wer auf der Leninstraße unterwegs ist, hat's eilig. Zum Verweilen lädt hier nichts ein. So hält es einen auch nicht lange in dieser sozialistischen Musterstadt, die sich, zumindest für den Touristen, vor allem durch tödliche Langeweile auszeichnet.
Ach, dagegen ist Frankfurt an der Oder ja die reine Weltstadt.
Frankfurt-Oder ist die einzige gewachsene größere Stadt. 70.000 Einwohner hat die Bezirkshauptstadt heute wieder. Aber sie ist immer noch eine Stadt ohne Mittelpunkt, ohne rechtes Gesicht, eine geteilte Stadt. 96% der einstigen Innenstadt sind noch kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges, als Frankfurt in letzter Minute und völlig sinnlos zur Festung erklärt wurde, zerstört worden. Gewiss, es wurde aufgeräumt und es wurden auch Wohnhäuser gebaut, aber ein paar Dutzend solcher Blocks, wie überall in Ost und West im 0815-Stil schnell hochgezogen, sind eben noch keine Stadt. Dennoch, es gibt Anzeichen von Veränderungen. Seit die Grenzen offen sind, seit jeder, soweit er mag, nach Polen hineinfahren kann und die Polen ihrerseits nach Frankfurt hereinströmen, ist es wieder lebendiger geworden. Spürt man, wenn auch noch in bescheidenen Ansätzen, etwas von der Bewegtheit einer Grenzstadt.
Ach was, Grenzstadt. Einkaufsstadt sind wir für die. Die kommen doch nur rüber, um uns noch das wenige Gute, das es gibt, wegzukaufen.
Offiziell wird immer wieder betont, dass die Polen nicht nur kommen, um zu kaufen. Sie kommen auch, um zu arbeiten. Hunderte von Polinnen sind allein im Frankfurter Halbleiterwerk beschäftigt. 1959 hat man dort mit ein paar Frauen angefangen. Heute ist Markendorf ein modernes Werk, dem Frankfurt zum guten Teil verdankt, dass es wieder aufwärts geht. 300 Frauen stehen in jeder Schicht an den Fließbändern und bauen Transistoren und Gleichrichter zusammen. Sie sind Gastarbeiter, auch wenn dieses Wort in der DDR verpönt ist. Diese Gastarbeiter müssen wie anderswo die schlechten und schlechter bezahlten Stellen übernehmen. Und sie werden von den Einheimischen, das ist hier genau wie anderwärts, ein wenig über die Schulter angesehen. Das neue Nebeneinander ist nicht selbstverständlich. Das scheinen auch die Oberen zu wissen. Man spürt's daran, wie oft es betont wird.
Frankfurt-Oder ist eine Stadt der Freundschaft. Das ist das Auffälligste an unserer Stadt. Die herzliche Freundschaft, die die Menschen von diesseits und jenseits der Oder untereinander und mit dem Sowjetvolk verbindet. Dieser unverbrüchlichen Freundschaft begegnet man hier auf Schritt und Tritt.
Es ist nicht leicht für eine Stadt, die einmal mitten in Deutschland lag, sich damit abzufinden, nun an den Rand gerückt zu sein. Besonders, wenn diese Stadt einst eine berühmte Universität besaß, die Alma Mater Viadrina. Frankfurt, eine Tochterstadt Berlins, war einmal eine sehr reiche Stadt. Hier unterhielten die Fugger und Nürnberger Kaufleute eigene Konsulate. Kein Wunder, dass die Stadtväter Ehrgeiz hatten, auch in den Wissenschaften zu glänzen. Und sie hatten Erfolg. 1506 stellten Kaiser Maximilian I. und Papst Julius II. Die für eine Hochschule nötigen Freibriefe in Gnaden aus. Und bald strömten die Bildungsbeflissenen aus allen Himmelsrichtungen herbei.
O saeculum, o litterae, juvat vivere.
O Jahrhundert, o Wissenschaft, es ist eine Lust zu leben. Von Ulrich von Hutten, einem der berühmten Studenten der Viadrina, stammt dieses Wort. 305 Jahre lang lebte die Frankfurter Alma Mater, bis sie 1811 nach Breslau verlegt wurde. 53.000 Studiker waren hier immatrikuliert gewesen. Darunter recht berühmte. Man kann's nachlesen.
Folio 19, Wintersemester 1512. Thomas Münzer, Stolberg Jensis.
Und in Klammern Sediciosus, das heißt Aufrührer. Er scheint also damals schon ein gefährlicher Herr gewesen zu sein, der spätere Anführer thüringischer Bauern, als es gegen die Fürsten ging.
Folio 20. Reverendus Pater Frater Johannes Tetzel vom Predigerorden, der hiesigen Theologia Professor.
Auch hier ein Zusatz, Indulgentiarum Patronis, Leiter des Ablasswesens. Der Mann, gegen den Martin Luther stritt. Alte Frankfurter können einem noch heute die Stelle in der Gubener Vorstadt genau benennen, wo Tetzel die Schriften Martin Luthers vor aller Welt in die Flammen warf. Aber die Viadrina beherbergte auch Studenten, die weniger rigoros die Welt verbessern wollten. Die beiden Humboldts, Alexander und Wilhelm, gehörten dazu. Und runde 100 Jahre später wurde Gottfried Benn, der Arzt und Dichter, der vielen doch so typisch ein Berliner zu sein schien, hier geboren. Von Benn soll das Wort stammen:
Das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
Im heutigen Frankfurt ist vieles gut gemeint. So wenn ein Reiseführer pathetisch verkündet:
Drei Brücken führen über die Oder. Neben jener, die die Herzen der Menschen täglich über den Strom schlagen, sind es die Friedensbrücke, die täglich in beiden Richtungen von Tausenden passiert wird, die Autobahnbrücke, über die der immer stärker werdende Transitverkehr rollt, und die Eisenbahnbrücke. Wenn Sie die sozialistische, ökonomische Integration in ihrer ganzen Vielfalt erleben wollen, hier schlägt Ihr Pulsschlag.
Soweit der Reiseführer. 1953 wurde die große Oderbrücke, die Friedensbrücke, errichtet. Auf dem 20 Meter hohen Damm liegt heute der Grenzbahnhof.
Und da hinten? Ja, dort.
Da bin ich im Winter 48 aus Kriegsgefangenschaft angekommen.
Frankfurt-Oder. Für unzählige war das nach 1945 eine wichtige Station. Der Schriftsteller Heinrich Gerlach erinnert sich:
Die Oderbrücke. Wachtürme. Stacheldraht, ein Gewirr von Gleisen, junge Männer in dunkelblauen Uniformen, die Haartolle unter der Skimütze hervorquellend, auch Mädchen, eine Baskenmütze über dem Ohr, die Maschinenpistole in der Hand. Irgendwo außerhalb der Stadt, zwischen Schutthalden und Schrotthaufen, hält der Zug. Frankfurt an der Oder. Deutschland.
Rückkehr aus Krieg und Gefangenschaft. Rückkehr nach Deutschland. Rückkehr über eine problematische Grenze. Die 1950 offiziell zur Oder-Neiße Friedensgrenze deklariert wurde. Der Ministerpräsident der DDR, Otto Grotewohl, erklärte damals bei einem Festakt:
Wir wissen, dass wir den von dieser Grenzziehung betroffenen Menschen nicht helfen durch das Geschrei, das viele chauvinistische Kreise im Westen unseres Vaterlandes angestimmt haben, sondern wir wissen, dass wir ihnen mehr helfen, wenn wir endlich völlig klare Verhältnisse geschaffen haben und wenn wir uns darauf konzentrieren, all diesen Umsiedlern endgültig eine menschenwürdige Heimat bei uns zu verschaffen. Und wenn man im Westen Deutschlands diesen selben Weg gehen würde, dann würde dieser Akt der Grenzziehung auch von allen Menschen in Deutschland erkannt werden als ein wirkliches Friedenswerk, das er in der Tat darstellt.
Das war 1950. Knapp 4 Jahre vorher, im Oktober 1946, hatte Wilhelm Pieck in Anlehnung an Abschnitt 9 des Potsdamer Abkommens, der die Grenzregelung ausdrücklich einem Friedensvertrag vorbehielt, in der Ostberliner Zeitung geschrieben:
Wir werden alles tun, damit bei den Alliierten die Grenzfrage nachgeprüft und eine ernste Korrektur an der jetzt bestehenden Ostgrenze vorgenommen wird.
Auch diese Sätze des späteren DDR-Staatspräsidenten Wilhelm Pieck waren wohl nur gut gemeint. Man sieht von der neuen Brücke weit ins Land auf der anderen Seite hinein. Die Eisenbahn, die die Oder überquert, umgeht jenen Teil des alten Frankfurt, der heute Chlubice heißt. Sie hält zum ersten Mal in Kunivice. Der Ort, der uns so fremd klingt, ist das berühmte Kunersdorf. Dort lehrten die Russen 1759 den großen Friedrich das Fürchten. In der unglückseligen Schlacht von Kunersdorf:
Mein Rock ist von Kugeln durchbohrt. 2 Pferde sind mir unter dem Leib gefallen. Mein Unglück ist, dass ich noch lebe. Von einem Heer von 48.000 habe ich jetzt, da ich dies schreibe, keine 3.000. Alles flieht.
Doch es gibt auch andere, weniger bittere Worte des alten Fritzen, die viel stärker im Bewusstsein der Leute an der Oder nachwirken, auch heute noch.
Hier habe ich im Frieden eine Provinz erobert.
In diesen wenigen Wörtern birgt sich eine große Geschichte. Entlang dem Westufer dehnt sich weit das Oderbruch. 1736 war hier Friedrich Wilhelm I. auf Reiherbeize unterwegs. Zum ersten Mal sah er mit eigenen Augen das Unglück, das über die Bauern kam, wenn im Frühjahr die Oder die Dämme brach und Land und Wiesen überschwemmte. Not und Elend, wohin man sah. Nur einer war verschont geblieben, der Staatsminister von Marschall, der seine Besitzungen geschickt eingedeicht hatte. Damals tauchte zum ersten Mal der Gedanke auf, ähnlich wie das große havelländische Luch trockengelegt worden war, auch mit dem Oderbruch zu verfahren. Aber erst der Sohn Friedrich II. Konnte nach dem Zweiten Schlesischen Krieg das kostspielige Unternehmen in Angriff nehmen. Ein ausgedehntes Kanalsystem wurde geschaffen, zahllose Abzugsgräben wurden ausgehoben, die alle im sogenannten Landgraben und endlich in die regulierte neue Oder mündeten. Eine Arbeit, die, nimmt man's genau, bis auf den heutigen Tag fortgesetzt wird. Und eine Arbeit, die aus dem einstigen Gras- und Weideland, dem Bruch, einen der fruchtbarsten Landstriche Deutschlands gemacht hat.
Als ich kam durchs Oderluch, Weiden und saures Gras, Unken schreien im Schierlingskraut, Bruder, so war das. Als ich kam durchs Oderluch.
Die heute doch zur Schule gehen, erfahren wenig von den Anfängen der Kolonialisierung des Bruchs.
Jahrhundertelange Verarmung der abhängigen Bauern hinterließen uns ein übles Erbe. Heute bewirtschaften leistungsfähige landwirtschaftliche und gärtnerische Produktionsgenossenschaften den schweren fruchtbaren Boden, den Gemüsegarten unserer DDR.
So einfach ist das?
Komm ich heut durchs Oderluch, singen die Mädchen im Chor, hinten wo die Sonne sinkt, und am Wege vorn, wenn ich komm durchs Oder. Kangaroo.
So einfach ist das. Jedenfalls, wenn die Geschichte zum Märchen reduziert wird, in dem Könige nur böse, Sozialisten aber stets Gutes tun. Auf das Land an der Oder passt dieses Klischee jedoch ebenso wenig wie anderswohin. Früher trug hier einmal jedes Haus sein Storchennest und Schwärme von wilden Gänsen fielen im Frühjahr in die Gewässer ein. Man fuhr mit dem Dampfschiff 2 Stunden bis Küstrin, 8 bis Schwedt und war am Abend in Stettin. Fontane hat's noch erlebt.
Es ist Sonnabend, 5 Uhr morgens. An dem breiten Kai der alten Stadt Frankfurt liegt der Dampfer und hustet und prustet. Das Publikum besteht aus Tagelöhnern, die auf die Güter, Handwerkern, die zur Markte ziehen, dazu Kaufleute oder Gutsbesitzer, auch Badereisende, die in den schlesischen Bädern waren.
Fontane muss das Leben und Treiben gefallen haben, sodass er unversehens ein bisschen ins Versemachen geriet.
Saßen all auf dem Verdecke. Glocken klangen, alte Zeit. Und der Himmel wurde blauer. Und die Seele wurde weit.
So unbeschwert geht's heute an der Oder nicht mehr zu. Eine Grenze ist in der DDR eine Sache, die man verflixt ernst nimmt. Auch wenn's eine Friedensgrenze ist. Mit den Dampferfahrten ist es nicht mehr weit her. Zwar ziehen Kähne und Schleppzüge wie einst die Oder hinunter, aber bis auf eine einzige Ausnahme geht der Ausflugsverkehr nur ganze 11 Kilometer weit. Bis Lebus, das einmal eine stolze Kathedrale hatte und um das, als es noch Brückenkopf an der Oder war, einst Könige und Herzöge gestritten hatten. Lebus oder der Tod hieß der mittelalterliche Schlachtruf. Heute kennt man kaum noch den Namen, geschweige denn, dass man sich einen Begriff von der einstigen Bedeutung dieses Nestes machen kann. Die alte Geschichte, die alten Orte, das scheint heute nicht mehr zu interessieren, auch wenn eines der Passagierschiffe Hanse Frankfurt-Oder genannt wurde. Es pendelt zwischen den beiden Industriezentren Eisenhüttenstadt und Schwedt.
Aber erst kommen wir noch durch Seelo. Und dann kommt Friezen. Friezen, nie gehört den Namen.
Früher war er oft an Güterzügen zu lesen, denn der riesige Güterbahnhof war die einzige Attraktion dieses kleinen, aber sehr typischen Oderbruchstädtchens gewesen. Seine Mitte, eine ausgebrannte Kirchenruine. Die über die Mauerreste hinauswachsenden Birken verraten, wie lange sie schon so steht. Auch sonst erinnern diese Nester allesamt, mögen sie nun Vriezen, Seelo oder Müncheberg heißen, an Zeiten, die inzwischen immerhin 30 Jahre zurückliegen. Wo man auch hinkommt, überall das gleiche Bild. Leere Marktplätze, die aussehen, als habe man eben erst den letzten Trümmerschutt fortgefahren, und drumherum ein paar billige Wohnblocks. Der offizielle Reiseführer sieht's allerdings mit freundlicheren Augen.
1945 wurde Vriezen zu 85% zerstört. Heute ist es dank des Fleißes seiner Bürger eine immer schöner werdende kleine Stadt. Übrigens gelangen von hier aus dem Entenkombinat, jährlich Hunderttausende Enten und Puten in die Bratpfannen.
So viel müssen es gar nicht sein. Eine halbe würde mir ja schon reichen.
Haben wir auch. Aber ich sehe schwarz. Wir werden unsere paar Mark Pflichtumtausch heute wieder nicht an den Mann bringen.
Es ist schwierig, ein halbwegs nettes Restaurant zu finden, in dem man sich niederlassen kann. Schon eine Stunde, ehe in Frankfurt die Lokale öffneten, bildeten sich lange Schlangen Einlassbegehrender, die geduldig warten. Und wer vielleicht hofft, irgendwo am Weg ein gemütliches Dorfwirtshaus zu finden, wird auch enttäuscht werden. Was bleibt, ist meist eine Bahnhofsgaststätte, wie halt so Bahnhofsgaststätten sind, jedoch mit dem Vorzug, geöffnet und billig zu sein.
Ein Schweinebraten mit Kartoffeln, 3,40. Einmal Bockwurst mit Salat, ein Brot.
Und ein Bier und einen Apfelsaft.
Macht zusammen 6,10 Mark.
Sagen Sie, hier in der Nähe muss doch Neu-Hardenberg liegen.
Neu was?
Neu-Hardenberg, das Schloss.
Da sind Sie schon vorbei. Müssen Sie noch mal ein paar Kilometer zurückfahren. Das heißt jetzt Marxwalde.
Wer kann ahnen, dass sich hinter dem Ortsschild Marxwalde Neu-Hardenberg verbirgt? Eins der schönsten Schinkelschlösser im Oderland. Gut und Schloss hießen einst Quielitz, ehe der Besitz 1814 dem Fürststaatskanzler von Hardenberg als Dotationsgut verliehen und der alte Name ihm zu Ehren in Neu-Hardenberg umgeändert wurde. Karl Friedrich Schinkel, der Baumeister des klassizistischen Berlin, machte aus dem alten Kasten ein Schmuckstück, dessen Mittelpunkt der große mit Stuckreliefs versehene Gartensaal war, von dem aus man auf die malerischen Wasser- und Baumpartien des Parks hinausblickte. Berühmt wie Garten und Bibliothek auch die Hardenbergsche Gemäldesammlung. Pracht und Glanzstück war ein Rubens, die Adamiten, Frauen und Männer, wie ihre Sekte es vorschreibt, beim gemeinsamen Baden. Fontane erzählt davon:
Als bei Übernahme des Schlosses auch die Bildergalerie gerichtlich taxiert wurde, hat der Aktuarius aus Vriezen dieses Bild wie folgt bezeichnet: Nackte Weibsbilder von einem gewissen Rubens. 15 Silbergroschen.
Heute ist Schloss Neuhardenberg eine Dorfschule. Nur zwei, drei Sandsteingötter im Park erinnern an vergangene Pracht. Der Karl-Marx-Kopf auf dem Steinsockel, Schutzpatron des heutigen Marxwalde, will nicht recht zu solcher Nachbarschaft passen.
Marxwalde soll, ähnlich wie seine große Schwester Karl-Marx-Stadt, Zeugnis ablegen für die Bereitschaft seiner Bewohner im Sinne der großen Vorbilder der Vergangenheit, für eine glückliche Zukunft eines demokratischen Deutschland zu wirken.
Es ist so eine Sache mit den Vorbildern aus dem 19. Jahrhundert. Karl Marx ist in Marxwalde nicht mehr präsent als in anderen Dörfern der DDR. Und Hardenberg? Vor dem Haus gegenüber werkelt eine alte Frau. Als sie den Namen Hardenberg hört, geht ein Lächeln über ihr Gesicht. Vielleicht ein wenig Freude darüber, dass sich jemand erinnert, wie es hier einmal war. Ein Lächeln aber auch, mit dem sie zu verstehen gibt, dass sie weiß, woher der Besuch kommt. Denn wer fragt heute schon in Marxwalde nach der Grabstätte der Hardenbergs?
Hier drüben, gleich hinter der Kirche.
Aber da kommen Sie nicht ran.
Es stimmt. Die Grabplatten liegen durch einen Holzzaun abgesperrt, unter mannshohem Gras und Unkraut verborgen. Und die lichtvolle, freundliche Kirche, die Schinkel aus einem alten Gemäuer zauberte, ist verschlossen. So wie es hier aussieht, ist's auch anderwärts. So ist es auf Friedland oder auf Kunersdorf, dem links der Oder gelegenen Gut, in dessen Park einst Adalbert von Chamisso spazierte und seinen Peter Schlemihl niederschrieb.
Kunersdorf im September 1813. Lies das deiner Frau vor heute Abend, wenn du Zeit hast. Wenn sie neugierig wird, zu erfahren, wie es Schlemihl weiterergangen und besonders, wer der Mann im grauen Kleide war, so schick mir gleich morgen das Heft wieder, auf das ich dran schreibe.
Ein paar uralte Bäume, ein Stück Gartenmauer, ein halb verfallenes Kirchlein sind oft alles, was geblieben ist. Man würde achtlos daran vorbeifahren, hätte man sich nicht bei Herrn Fontana ein wenig auf diese Reise vorbereitet. Dann, nach ein paar Kilometern, eine ganz andere Landschaft. Die endlos weiten Saat- und Rapsfelder, durch die man stundenlang im Oderbruch fährt, verschwinden. Lieblich und freundlich wird's, wenn man etwas abseits von der Straße nach Norden in die Märkische Schweiz kommt.
Das war in Bukow zur Süßkirchenzeit, die Bäume stehen an der Chaussee. Das war in Bukow zur Süßkirchenzeit, die Bäume gehören der LPG. Die hat an jedem ein Zettel gemacht, das Volkseigentum wird streng bewacht. In der Nacht und besonders in der Nacht.
In Bukow, einst beliebtes Sonntagsziel der Berliner, floriert noch immer der Fremdenverkehr. Heute mit Betriebsferienheimen, Müttererholungsstätten, FDGB-Urlaubshäusern, Parteischulen und Kinderferienlagern. Ganz Bukow ist alles in allem lebendiges 19. Jahrhundert. Das Straßenpflaster sei dort lebensgefährlich, hat Fontane gesagt. Man kann ihm nur zustimmen, es ist heute noch so. Aber auf der Straße nach Schwedt, da geht's wieder flott voran. Schwedt hat als Herzeigestück das südlichere Eisenhüttenstadt längst hinter sich gelassen. Das betont auch der Ostberliner Rundfunkreporter.
Vor den Fenstern wachsen Stahlkonstruktionen auf. Dreiachser schleppen sich im Kriechgang durch das aufgewühlte Baugelände. Aus den Kupplungsstücken provisorisch verlegte Heizungsrohre steigen kleine Dampfwolken auf in die frostklare, eisige Luft. Dispatcherzentrale einer Großbaustelle. Erdölverarbeitungswerk Schwedt an der Oder. Es sind Orte wie dieser, wo man unverzerrt den Puls der Zeit fühlen kann. Ein eigenartiger Reiz liegt auf dem Wort Großbaustelle. Hier entsteht schon die Zukunft. Hier wachsen die materiellen Produktivkräfte, die die Art und den Reichtum unseres Lebens in kommenden Jahrzehnten bestimmen. Und mit ihnen wächst die wichtigste Produktivkraft, der tätige Mensch. Dieser Bauplatz an der unteren Oder ist von besonderer Bedeutung. Das Programm für den umfassenden Aufbau des Sozialismus vom 6. Parteitag der SED verabschiedet, zählt die chemische Industrie an erster Stelle zu den führenden Industriezweigen unserer nationalen Volkswirtschaft und nennt als wichtigstes Projekt ausdrücklich Schwedt.
Schwedter Petrolchemie bringt Wohlstand und Schönheit, steht auf einer Riesenholztafel an der Einfahrt. Also das mit der Schönheit ist nicht so wörtlich zu nehmen, denn Schwedt ist immer noch ein einziger Bau- und Arbeitsplatz.
In einem Barackenzimmer sitzt Oberingenieur Melzer, der technische Direktor, in dessen Hand ein Gutteil Verantwortung für die Produktion des Chemiegiganten liegen wird.
Wir haben hier einen Flächenkomplex zum Bau des Werkes zur Verfügung in einer Größe von 16 Quadratkilometern. Das heißt, das Gelände ist 8 Kilometer lang und 2 Kilometer breit. Diese ganze Fläche, die war früher von Wald bestanden. Und von diesem Wald haben wir jetzt 6 Quadratkilometer gerodet. Und auf diesen 6 Quadratkilometern spielt sich jetzt das Baugeschehen ab.
In Schwedt dreht sich alles ums PCK, um das Petrolchemische Kombinat. Und nur wenige Bürger werden hier noch wissen, was der alte Marsch von den Blauen Dragonen mit ihrer Stadt zu tun hat.
Die Blauen Dragoner, sie reiten mit klingendem Spiel durch das Tor.
Schwedt an der Oder, Standort des 1. Brandenburgischen Dragonerregiments Nummer 2.
So steht's in einem alten Konversationslexikon. Aber heute reiten dort keine blauen Dragoner mehr. Und auch die Tabaksplantagen, die Kurfürst Friedrich Wilhelm einst angelegt hatte und die jahrhundertelang die einzige Verdienstquelle dieses Städtchens waren, werden immer weniger. Noch ein paar Tage vor dem Ende, am 20. April 1945, hat auch Schwedt mit seinen 20.000 Einwohnern dran glauben müssen. Es wurde zur Festung erklärt und so gründlich beschossen, dass, als alles vorbei war, noch ganze 26 Menschen in den Trümmern herumkrochen.
Heute zählt die Stadt Schwedt 42.000 Einwohner und sie wächst immer weiter. 5-mal so viel Anmeldungen wie Abmeldungen registrieren die Genossen unserer Volkspolizei in Schwedt.
Grund dieser, wie Neues Deutschland sagt, stürmischen Entwicklung ist das sowjetische Erdöl, das über tausende Kilometer durch die Pipeline Freundschaft nach Schwedt gepumpt wird.
Kennst du das Lied von der Pipeline? Kennst du die Melodie? Die Männer am nächtlichen Feuer vergessen sie nie.
Tausende sind seither nach Schwedt gezogen, wo die Löhne höher sind als anderswo und wo es auch sonst noch mancherlei Vergünstigungen gibt. Das Wohnungsbau und was noch zu einem halbwegs funktionierenden Gemeinwesen gehört, mit dieser forcierten Industrialisierung nicht recht Schritt halten können, ist nicht zu übersehen. Was zuerst fehlt, sind ein paar Kaffeestuben, ist ein Hallenbad, sind Diskotheken für die Jungen und vernünftige Lokale, in denen man abends sitzen kann. Zurzeit findet nur einen Platz im Restaurant, wer seinen Tisch vorbestellt hat oder gute Beziehungen zum Gaststättenpersonal unterhält. Bis das Kulturhaus anstelle des abgerissenen Schlosses fertig ist, hat's noch gute Weile.
Was machen junge Leute abends in so einer Stadt? Man kann doch nicht Abend für Abend um Würstchenbuden herumlungern und Bier trinken.
Die Würstchenbude heißt hier Getränkestützpunkt. Und auch der Schnellimbiss hat einen klingenden Namen. Dennoch, in Schwedt herrscht heute fast die gleiche Goldgräberatmosphäre wie Anfang der 50er Jahre in den Nestern des sächsisch-thüringischen Uranbergbaus. Man begegnet den gleichen verwegenen Figuren, man sieht die gleichen vom Alkohol gezeichneten Gesichter. Wer in Schwedt keine Familie und kein rechtes Zuhause hat, ist übel dran.
Man muss nicht so leben. Sehen Sie mich an. Ich bin Mitglied einer Kleingartengenossenschaft. Hab einen Garten, der mir viel Freude macht.
Am besten geht es auch in Schwedt, der Intelligenz. Den Technikern, Ingenieuren und Wissenschaftlern. Sie haben ihr Auto, das sich die Jungen, die hierher kommen, erst verdienen wollen. Sie haben auch ihr hübsches Wochenendhaus. Überall an den Seen der Umgebung sieht man, wie es nach russischem Vorbild heißt, ihre Datschen stehen.
Es lebt sich gut im neuen Schwedt.
Die Leute aus Schwedt bemerken solche Parolen kaum noch. Und wer von außerhalb kommt, hat dazu so seine eigenen Gedanken. Denn die Leidtragenden dieses Schwedter Wirtschaftswunders sind die Städtchen der näheren und weiteren Umgebung. Sie liegen tagsüber und erst recht am Abend wie ausgestorben da. Die Jungen fahren morgens mit den Schnellbussen weg oder sind gleich ganz fortgezogen. Weg aus diesen Kaffs, um die der Fortschritt einen Bogen gemacht hat. Angermünde, Seelow oder Eberswalde, zum Verwechseln ähnlich sind sie sich alle. Mal ein hübsches Tor, das überdauert hat, mal ein Ladenschild, das an vergangene Zeiten erinnert. Das ist alles.
Martin Sandmann, Lebküchlerei.
Aber wenn man hineinkommt, gibt's keine Lebkuchen und schon gar keine selbstgebackenen, sondern Konsumbrot und Schnecken aus irgendeinem Backwarenkombinat.
Hab ich doch gleich gesagt. Denkst du, die sind hier hinterm Mond daheim?
Ach, wäre aber doch hübsch gewesen, in so einem Spielzeughäuschen Lebkuchen zu kaufen.
Wenig verändert hat sich, trotz der großen Umwälzung in der Landwirtschaft, das äußere Bild des Oderbruchs. Ein Stück Bauernland, schön und fruchtbar, mit weiten Wiesen und Feldern, mal ein Hügel, mal ein kleiner See, dann und wann eine gemächlich grasende Schafherde oder Kühe, die in der Sonne liegend satt vor sich hindösen. Und immer wieder ein Stück Wald, Birken an sandigen Wegrändern und Kartoffeläcker und wieder Wald. Gelegentlich eins der langgestreckten Straßendörfer, die allesamt noch so aussehen, wie sie schon der wandernde Fontane erlebt hat. Nur ab und zu mal eine Holztafel, an der rechts und links ein verwaschenes Fähnchen flattert, das an die Gegenwart erinnert.
Sozialistisch arbeiten, lernen und leben.
Auch sonst scheint sich wenig in diesen abgelegenen Nestern zu ereignen. Selten, dass die Zeitungen einmal von dort berichten. Einzige Ausnahme: die Befreiungsfeiern, die in diesem Frühjahr überall in diesen östlichen Grenzorten inszeniert worden sind. Denn der 8. Mai, der 30. Jahrestag des Kriegsendes, musste festlich begangen werden. Schon Monate vorher war die Bevölkerung aufgerufen worden, die noch lebenden und toten Helden jener Tage zu ehren. Denkmale wurden gebaut und Ehrenhaine angelegt. Es wurde geschippt und geschuftet. Allein das kleine Kienitz mit seinen paar hundert Einwohnern leistete über 1000 freiwillige Arbeitsstunden. Aus gutem Grund, denn dieses unbekannte Kaff war zum Star unter den Oderbruchdörfern ernannt worden. Ein Reporter des Neuen Deutschland erzählt:
Die Hanse Frankfurt-Oder dreht mit einem scharfen Bogen bei und legt am Ufer eines kleinen, unscheinbaren Dorfes an, in Kienitz. Der Bürgermeister Emil Krüger und der LPG-Vorsitzende Hans Grell steigen zu. »Ich begrüße Sie auf historischem Boten«, erklärt feierlich der Bürgermeister vor den Gästen an Bord. »Ein recht schwankender Boten«, wird ihm erwidert. Aber er bleibt bei seinem gewichtigen Wort. Am 31. Januar 1945 hatte die Oder an dieser Stelle in der Tat feste Bohlen und Planken. Zwei Brücken bauten damals sowjetische Truppen unter dem Oberbefehl von Generalleutnant M. Krivoschein über den Fluss. Sie hatten die Festung Küstrin umgangen. Gegen 8.30 Uhr war in Kienitz überraschend ein Brückenkopf gebildet. Das Oderdorf war der erste Ort auf dem Boden der heutigen DDR, den sowjetische Truppen vom Faschismus befreiten.
30 Jahre später wurde dieses Ereignis in der DDR groß gefeiert. Ein sowjetischer Veteran entzündete ein Feuer der Freundschaft und Neues Deutschland berichtete:
Im Anschluss ehrten dann alle Teilnehmer des Meetings mit einer feierlichen Kranzniederlegung die Kämpfer der Roten Armee, die hier in Kienitz um die Freiheit ihrer und unserer Heimat gefallen sind.
Sind hier nur die Soldaten der Roten Armee gefallen? Sind die Deutschen gestorben, umgekommen oder gar vernichtet worden? Und wie ist das mit den Flüchtlingen gewesen, den Frauen und Kindern? Diese Fragen stellen die DDR-Zeitungen nicht.
Das Tor der Freiheit wurde uns von der Sowjetunion aufgestoßen.
Auch das ist wohl nur eine Parole. Freiheit? Im Januar 1945 wusste in Kienitz und anderswo an der Oder kaum jemand, was das ist. Genauso wie die Soldaten auf dem linken Oderufer nichts Besonderes waren, denn Kienitz war nur eines von vielen deutschen Dörfern, das die Russen eingenommen hatten. Damals kam niemand, die Sowjets wohl selbst auch nicht, auf die Idee, dass Deutschland einmal an diesem Fluss mitten in Deutschland enden sollte. Die Zeiten der Mark Brandenburg, die Theodor Fontane ironisch liebevoll der Nachwelt überlieferte, sind vorbei.
Unsere Bezirke wandelten ihr Gesicht. Wo einst nur Heidesand, fließen heute Öl und Stahl.
Das stimmt. Und es stimmt auch wieder nicht. Wie die Dörfer haben sich auch die Städtchen durch die da und dort angesiedelte Industrie kaum verändert. Sowohl Eberswalde mit seinem Rohrleitungsbauwerk als auch Fürstenwalde, wo heute Reifen für Flugzeuge und Autobusse hergestellt werden, sind geblieben wie und was sie waren. Verändert wurde die Struktur dieses einst ganz auf Landwirtschaft ausgerichteten Bezirks allein in der Nähe des Eisenhüttenkombinats von Eisenhüttenstadt und des petrolchemischen Kombinats Schwedt. Sie sollen Symbole des Aufbruchs der Industrienation DDR sein. Das neue Wahrzeichen des Oderbezirks, die Tag und Nacht züngelnde Flamme über den Werktürmen von Schwedt.
Achtung, Achtung, junge Pioniere, es ist Zeit zum Aufstehen. Guten Morgen.
Das ist die andere, die Sonntagsseite des Landes an der Oder. Ein strenger Sonntag allerdings in der Pionierrepublik Wilhelm Pieck. Statt der Kinder am Werbelinsee im Bezirk Frankfurt an der Oder, nach dem Vorbild des sowjetischen Allunionslagers Artek auf der Krim eingerichtet. In den Sommerferien Treffpunkt von Kindern aller Herren Länder, auch und in letzter Zeit erst recht aus Afrika und Lateinamerika. Die Pionierrepublik als eine Art sozialistisches Disneyland zu bezeichnen, wie man es bei uns hören kann, heißt sie gewaltig unterschätzen. Als Elementarschule des Sozialismus will die DDR dieses Zentrum der Organisation ihrer Jüngsten verstanden wissen. Jugendliche Neugier, Unterhaltungsbedürfnis, Abenteuerlust werden angesprochen, damit die Kinder sich bewusst oder unbewusst mit dem identifizieren, worauf es ankommt. Mit Partei und Staat. Und die DDR-Oberen scheinen zufrieden zu sein mit ihrer Pionierrepublik Wilhelm Pieck. Der kürzlich verliehene Vaterländische Verdienstorden in Gold drückt allerhöchste Anerkennung aus. Ein wenig Sonne könnte dieses Land gewiss vertragen. Es ist gar zu sehr in den Windschatten des Fortschritts geraten. Aber wir, die wir für ein paar Stunden herkommen mit unseren märkischen Erinnerungen, die eigentlich schon in unserer Jugend nur Erinnerungen waren und Fontanes Wanderungen unter dem Arm, wir fühlen uns hier recht hilflos. Was erwarten wir? Was können wir, dürfen wir überhaupt erwarten? Ist es nur eine Suche nach der verlorenen Zeit? Gewiss nicht. Aber auch wer bemüht ist, das Neue, das Zeitgemäße zu entdecken, kehrt aus dem Oderbruch unsicher zurück. So auch Eberhard Schulz.
Oft aber, während der Omnibus uns trug oder wir wanderten, haben wir gefragt, wo sind die 1000 Kirchen, deren Geläut Fontane vielstimmig zu vernehmen glaubte? Wo die rotglänzenden Dächer, die er überall sah? Die letzten Kriegswochen haben das Gefüge des Oderbruchs durchblasen. Oft hat die neue Zeit, was noch übrig blieb, mit einem Hauch von Sterilität berührt. Wir fragen eine Frau nach dem zweitnächsten Dorf. Sie weiß es nicht. Sie ist erst vor 3 Jahren gekommen. Ein andermal hören wir, man sei aus dem schlesischen, heute polnischen Gebiet umgesiedelt. Ein drittes Mal wieder aus einem ungardeutschen Dorf. Auch in diese entleerten Flächen ist eine Völkerwanderung eingeströmt. Nicht machtvoll, aber stetig. Soweit sie aus den Gebieten drüben überlebten. Auch aus den Dörfern von der anderen Oderseite. Leute, die damals 40 waren, gehen heute in ihr 6. Jahrzehnt. Einig mit den 20-Jährigen, dass es keine Vergangenheit, gibt.
Das ist wohl der eigenartigste Eindruck, den ich aus dieser Landschaft mitnehme. Ein Land, das wie nur wenige Teile Deutschlands so ganz aus der Kontinuität in der Geschichte zu leben schien, leidet unter einem ungeheuren Gedächtnisschwund. Und es weiß es noch nicht einmal. Das Land östlich von Berlin, wo einmal die reichsten Gutsbesitzer der Mark saßen, war schon immer ein bisschen wortkarg und einsilbig und sein Lebenszuschnitt strenger als weiter westwärts oder gar im Süden Deutschlands. Die völlig andere Entwicklung der zurückliegenden 30 Jahre ist's, die diesen Abstand noch vergrößert hat. Mit der Mark, mit Land und Leuten an der Oder, haben es viele gut gemeint. Schrieb deshalb Gottfried Benn, der aus diesem Lebensgefühl kam, die nachdenkenswerten Worte:
Das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten ein Feature über Land und Leute an der Oder. Helga Finke besuchte 1975 für den Deutschlandfunk die DDR als Touristin. In der kommenden Woche beginnen wir, jeweils am ersten Samstag im Monat, eine neue Musikreihe. An dieser Stelle wird es um Janis Joplin gehen, eine große, viel zu früh verstorbene Sängerin. Mein Name ist Michael Groth, ein schönes Wochenende, machen Sie's gut.